Ja, schön, dass Sie noch alle da sind. Mein Text ist nicht lustig, dafür ist er sehr, sehr kurz und nach mir kommt die Pause, wie schon angekündigt. Dieser Text trägt den Titel Gesammeltes Unglück und entspricht der Wahrheit. Gesammeltes Unglück. An einem kalten, schneereichen Tag im Dezember verkündete unsere Mutter, Anna Karenina werde sterben. Wie Blei liege ein Schicksal auf ihren Schultern, das unabwendbar sei. Und während wir den Schlitten zum vierten Mal den Abhang hinaufzogen, rief sie, jetzt schon unter Tränen, sie wird sich in einen Zug werfen, ich sehe es ganz genau. Unsere schüchternen Einwände und Tröstungsversuche wies sie entschieden zurück. An Rettung, sagte sie, ist nicht zu denken und sie behielt recht. Kurz vor Weihnachten war Anna Karenina tot, denn unsere Mutter las schnell wie eine Süchtige und gewissenhaft wie ein Beamter. Sie übersprang keine Seite, keine Zeile, kein Wort. Vorauseilende Neugier ließ sie nicht gelten. Wie das wirkliche Leben betrachtete sie die Bücher als praktische Aufgabe, als Abenteuer mit ungewissem Ausgang, als eine Art höheren Auftrag, den es auszuführen galt. Wer ihr diesen Auftrag erteilt hatte, blieb ein Rätsel, aber sobald unsere Mutter ein Buch in die Hand nahm, wurde sie von unberechenbarer Leidenschaft und ängstlicher Unruhe ergriffen, saß händeringend in der Küche und trat hin und wieder zwischen den Seiten hervor an die Haustür, als habe jemand geklopft und ihr ein Waisenkind auf die Schwelle gelegt, und sie ruhte nicht eher, als bis sie die Lektüre zu Ende gebracht hatte, ob sie ihr gefiel oder nicht. In unserem Haus gibt es keine ungelesenen Bücher. Die Konsequenz, mit der unsere Mutter sich den Büchern unterwarf, erfüllte mich von Anfang an mit Faszination und mit Schrecken und einem tiefen Misstrauen gegen die Bücher selbst. Es war klar, dass unsere Mutter an ihnen litt. Sie konnte es unmöglich allein mit ihnen aushalten. Sie suchte Zeugen und Mitwisserschaft für den unglaublichen Vorgang und dachte gar nicht daran, sich in die Welt der Bücher zurückzuziehen, sich auf ferne Reisen oder in fremde Träume zu begeben, sondern zerrte stattdessen die Schicksale aus dem düsteren Jenseits der sogenannten Weltliteratur mit Gewalt hinein in das Diesseits unserer Schultage und Schlittenfahrten bis an den Mittagstisch, wo wir uns umzingelt fanden von polnischen Grafen, englischen Waisenkindern und russischen Idioten. Beim Wäscheaufhängen und Unkrautjäten im Garten machte uns unsere Mutter, die weder für Zeitungen noch für die Nachbarschaft das geringste Interesse aufbringt, mit den wesentlichen Fragen des Lebens vertraut. Mit Gott und dem Teufel, Liebe, Tod und Verrat und gebrochenen Knöcheln der Lieblingspferde von Thronfolgern. Und obwohl sie eine treue Verwalterin der ihr anvertrauten Stoffe war, wuchs ihr das Erzählte absichtslos über den Kopf, über die Erzählung hinaus und wurde so groß und so dringend, dass wir nachmittags schon wie Hunde an der Haustür lauerten und darauf warteten, dass sie sich endlich in unsere Arme hängte, um uns hinauszuführen und an frischer Luft in das nächste Kapitel einzuweihen. Hier laufen wir und dort unsere Mutter. Wir hängen an ihren Armen und Lippen, bis sie sich plötzlich losreißt, ein Taschentuch aus dem Ärmel zieht und hoch in die Luft wirft. Die Arme nach vorne gestreckt in das kalte Nichts eines Wintertages, hören wir jetzt schon den Lärm der Schlacht, das Klirren von Schwertern und Rüstung, die Federn der Frau, den Handschuh, der lautlos zu Boden geht, den Wimpernschlag und den Tropfen im Glas, das rasche Wenden der Seiten, den Glockenschlag und den Kuss des Verräters, das Rattern der Räder, der Kutsche, das Brodeln der Suppe, das Knurren der Mägen, das lange Warten hinter der Tür, bis endlich ihr Atem stehen bleibt wie eine hellgraue Fahne im Winterlicht. Nun, sagte sie, weiter bin ich noch nicht. Dann schwieg sie, erschöpft und in Schweiß gebadet, und wir seufzten erleichtert im Chor und wünschten enttäuscht, sie hätte das nächste Kapitel auch schon gelesen. Aber wir sind schon jetzt gut gerüstet und tapfer. Wir fürchten weder Hunger noch Schnee, wir sind auf Entbehrung und Zahnschmerzen aus, auf harte Betten und Tee ohne Zucker. Wir möchten so leiden wie unsere Mutter oder wenigstens wie die schwindsüchtigen Frauen, die zu Hause auf unseren Fensterbänken hocken und schweigend in den Nachmittag starren, wie der Gutsbesitzer, der auf dem Sofa liegt und beschließt, nie wieder aufzustehen, weil im Garten die Saat fault. und wie leicht uns das fremde, gesammelte Unglück macht. Wir sind auf alles gefasst, denn wir haben begriffen, worauf es im Leben ankommt, weil wir wissen, was es mit Büchern auf sich hat. Nicht, dass unsere Mutter einverstanden gewesen wäre. Sie wollte Gerechtigkeit, Trost, Brei für alle, Versöhnung, Treue, Glück. Sie musste rechten und richten und wurde nie fertig mit ihren Büchern, auch wenn sie sie längst beendet hatte. Im Gegenteil, fing jetzt ihre Qual erst an. Sie wollte am liebsten von vorn beginnen, in der sinnlosen Hoffnung, sie habe das Wichtigste nur übersehen, überlesen, vielleicht falsch verstanden und werde, wenn sie nur alles gäbe, doch noch ein gutes Ende finden. Ein ungleicher Kampf, aber auch das war nur Vorwand. In Wahrheit wollte sie gar keine Schonung. Die leichten, die dünnen, die freundlichen Bücher verachtete sie zutiefst. Den Trick kenne ich schon, rief sie empört, wenn sich plötzlich ein Schicksal ganz wie von selbst zwischen zwei Zeilen und ohne ihr Zutun lösen wollte. Das, sagte sie, ist nur erfunden, und sie behielt recht. Wie mühelos unsere Mutter im unermüdlichen Erzählen der Jahre die Last der Literatur von unseren Schultern nahm. Zwar rief sie zum Schluss, das müsst ihr lesen oder lest es nur selbst, ihr werdet ja sehen, aber sie hatte uns längst geheilt. Wir dachten gar nicht daran, in die Welt der Bücher zurückzukehren, um auch nur eine der herrlichen Geschichten an der wahren Erzählung zu überprüfen. Keines der Bücher, das meine Mutter uns auf langen Wegen Kapitel für Kapitel erzählend ans Herz legte, habe ich später zur Hand genommen. Ich wusste schon mehr als genug. Ich bestand auch so jede Prüfung. Noch heute beantworte ich gern und ohne jede Verlegenheit sämtliche Fragen zum Text. Meine Tischherren überrasche ich mit Einzelheiten, an die sich auch der gewissenhafteste Leser niemals erinnern wird. An Mantelaufschläge und Kragenbesatz, an Tischtücher, Besteck und Rezepte, an die schillernde Augenfarbe der Sekundanten, lauter Randfiguren, die sich unvermittelt ins Zentrum drängen, ganz in die Nähe des Fensters, durch welches die Sonne auf die Klinge fällt, die der Mörder poliert. Und ohne Stocken rezitiere ich Seite für Seite gefüllt bis zum Rand unaussprechliche russische Namen bis ins letzte Kapitel. Lest es nur selbst, ihr werdet schon sehen. Aber ich selbst kann nicht lesen. Für die schöne Literatur bin ich auf immer verdorben. Ruhelos wie ein Flüchtling wende ich Seite für Seite und überspringe aus Angst vor Enttäuschung und Langeweile hastig die Zeilen in der Hoffnung auf Rettung, auf Sätze, auf Worte, die meinem sinnlosen Treiben Einhalt gebieten. Aber nichts, nur ein schwankendes, stimmloses Meer in Schwarz-Weiß ohne Flaggen und Ausblick, bis ich endlich meinen Irrtum erkenne und selber beginne zu schreiben. Es ist nicht das Buch und auch nicht der Kopf, nur unsere Mutter vor uns im Schnee, die nichts auslässt und alles hinzufügt und vorführt, mit Händen und Füßen den aufrechten Gang und das Kriechen im Graben, damit uns die Angst, die Hand im Genick, die Kugel nicht trifft. Als wären wir selber der ganze Text, der Hunger, der Durst, der Abschied, die Tränen und der Zug, der an einem Tag kurz vor Weihnachten Anna Karenina endlich erfasst und uns für immer von dieser Geschichte erlöst.